Crazy Sexy Wechseljahre, der für Sie Podcast von und mit Angela Löhr.
Herzlich willkommen zur neuen Folge von Crazy Sexy Wechseljahre. Unser Thema heute heißt Colors of Death, warum es auf deiner Beerdigung Konfetti regnen darf. Die Gründerinnen der Denkfabrik zu den Themen Tod und Trauer habe ich mir dazu eingeladen. Ihr berufliches Leben dreht sich um Endlichkeitskultur und Bestattungsvorsorge auf eine gänzlich neue Art, nämlich mit der Fragestellung, die ich direkt ins Thema auch hier schon genommen habe, warum es auf deiner Beerdigung Konfetti regnen darf. Das geht um ein mutiges Denken über den letzten Herzschlag hinaus. Das Ganze machen die beiden, meine beiden Gesprächspartner heute hier sowohl für Unternehmen wie auch für Privatpersonen. Also ihr dürft euch auf einen todsicher spannenden Gesprächsstoff freuen, in dem es, Achtung, Spoiler, auch darum gehen wird, welche Schätze in diesem Thema für das Jetzt, für das Leben liegen. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr hier seid, liebe Jasmin Marx und Sebastian Böttcher.
Hallo. Wir freuen uns mega, heute hier sein zu dürfen.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Lass uns direkt einsteigen. In der letzten Folge von Crazy Sexy Wechseljahre haben wir über Sex gesprochen. Heute geht es um Tod und Trauer. Super Folge übrigens letztes Mal mit Sexfluencerin Gianna Baccio. Ich liebe ja diese Themenvielfalt, die wir hier im Podcast Crazy Sexy Wechseljahre bespielen. Ihr zwei beschäftigt euch den ganzen Tag mit einem, so wie die meisten Menschen wahrscheinlich eher sagen würden, recht traurigen Thema. Warum habt ihr euch gerade dieses ausgesucht?
Ja, das ist spannend, dass du letztes Mal das Thema Sex hattest, weil das ist ja auch so ein bisschen das Tabu, ne? Wie auch der Tod, wie sagen wir immer so schön, über Sex reden lässt sich nicht schwanger werden und über den Tod sprechen auch nicht sterben. Und so tun wir das auch, weil wir das Tabu brechen möchten, dass wir das totschweigen, weil es so viel Entfaltungspotenzial einfach für unser Hier und Jetzt hat. Weil wenn wir mal überlegen, ne, mit dieser Verdrängung des Themas, was uns alle betrifft und auch betroffen macht, immer, es passiert uns allen. Wenn wir das mal wieder aus dieser Unsichtbarkeit holen und entfalten, entdecken wir wirklich ganz viele Möglichkeiten, einen guten Umgang mit den vielen Endlichkeiten im Leben zu bekommen. Und das ist ja auch ein Stück weit auch dein Thema, ne? Dass alles im Leben endet. Und wenn das denn da quasi mit den Themen der Wechseljahre ist, ist das aber halt wirklich am Ende auch der Tod. Und wenn wir da mal hingucken, haben wir echt eine Chance, mit diesen vielen kleinen Endlichkeiten im Leben ein bisschen entspannter umzugehen. Und deswegen ist da so viel Potenzial und deswegen ermutigen wir, dahin zu gucken, weil wir das ja durch unsere eigene Erfahrung einfach erfahren haben, wie viel Wert das im Leben haben darf.
Ja, tolles Thema, großartige Mission. Also ich bin ja ganz begeistert von dem, was ihr macht mit Colors of Death. Gab es denn einen, wenn ihr darüber sprechen mögt, persönlichen Anlass oder so, dass ihr in dieses Thema eingestiegen seid?
Ja, ich glaube, da sollte Jasmin ein bisschen anfangen zu erzählen, wie sie auf die Idee gekommen ist, dieses Workbook zu schreiben. Weil wir haben natürlich beide etwas andere Herangehensweise an das Thema. Also vielleicht fängt Jasmin an und dann kann ich das so ein bisschen ergänzen, weil ich tatsächlich aus einer anderen Richtung komme.
Ja, also bei mir war es wirklich so, dass ich meine eigene Beerdigung geplant habe aus dem Gedanken der Vorsorge. Heute sage ich lieber Fürsorge, weil das trifft es eigentlich besser. Weil mir klar war, wenn ich morgen mich an den Baum setze, dass meine Eltern für mich aufräumen müssen. Und ich hatte beobachtet, wie sie 2 Jahre lang aufgeräumt haben, was da eigentlich so passiert und getan werden muss für Menschen, die wir eigentlich lieben und wie viel Groll und ja auch teilweise Wut auch dann hochkommt, obwohl es eigentlich um Trauer und Verlust geht und warum wir das so erleben, wenn wir doch wissen, dass es kommt und wir es anders gestalten können. Und daraufhin habe ich diese bürokratischen Dinge auch mal angefangen zu tun, wo jeder denkt so, oh ja, hab ich irgendwie gar keine Lust drauf. Und dadurch, dass ich eigentlich Hochzeits- und Eventplanerin bin und das Leben feiere und dafür wirklich stehe, positive, schöne Momente im Leben zu erschaffen, die auch ja Lebendigkeit bedeuten und Unendlichkeit schaffen können, das auch damit dazugehört. Und dann wurde meine Planung halt mehr als bürokratisch. Die wurde bunt, voller Leben und unglaublich dankbar für mein eigenes Hier und Jetzt. Und diese positiven Gefühle haben mich wirklich dann ja ermutigt zu sagen, warum machen wir das nicht alle? Und wo liegt eigentlich der Hund begraben, dass wir da nicht dran gehen? Und habe dann wirklich dieses Konzept entwickelt, zu sagen, Glaubenssätze zu hinterfragen, Mut zu machen, neu und anders zu denken und wirklich liebevoll diese Themen anzugehen, die uns wirklich alle reich machen, weil auch wir werden das brauchen, wenn wir Menschen beerdigen müssen, dann müssen wir ja auch irgendwie wissen, was zu tun ist. Wir haben es nie gelernt, obwohl es uns alle betrifft. Und so ist der Grundsatz von Colors of Death geboren.
Wow, du bist wirklich tief getaucht.
Ja.
Was ist dein Ansatz, Sebastian?
Ja gut, ich habe natürlich Jasmin während ihres Buchprojektes immer begleitet und fand das sehr, sehr toll, weil wir haben auch viele Hochzeiten zusammen gemacht. Ich bin ja Trauer- und Trauredner, das heißt, ich stehe schon durchaus dafür, das Leben zu feiern, war aber selber leider dreimal ganz konkret mit dem Tod selbst konfrontiert. Also das schon als Kind, es ging jedes Mal so in Richtung Ersticken, als junger Erwachsener mit Notoperationen, allem hin und her. Und habe jetzt seit, ich müsste lügen, 2 Jahren eine chronische Erkrankung, die durchaus degenerativ verläuft. Und dann beschäftigt man sich natürlich mit diesen Endlichkeiten selber. Also ich habe ja früher sehr intensiv im Management von großen Konzernen gearbeitet und hatte diese klassischen Erfahrungen gemacht, ne? Burnout, Verdacht auf Herzinfarkt etc. etc. Und das hat am Ende zu meiner Krankheitsgeschichte geführt, die nicht im Fokus stehen soll, aber die natürlich meine Denkweise zu diesen Endlichkeiten ganz anders beeinflusst hat. Ja, weil gerade die Männer, und das sehen wir auch bei unseren Kundinnen und Kunden, die haben es nicht immer so mit dem Thema Prävention, sondern die glauben, die werden so ein bisschen unsterblich und zögern das sehr, sehr lange hinaus. Das heißt, ich komme, ich will nicht sagen von der praktischen Seite, aber natürlich nicht so aus diesem Event- und Fürsorgeaspekt, auch wenn ich den natürlich teile. Aber ich bin eher so ein bisschen betroffen und habe gemerkt, wie wichtig das ist, sich vorbeugend präventiv Gedanken zu machen, wenn tatsächlich dieses Ereignis, der eigene körperliche Tod hier auf Erden, eintreten sollte.
Wenn man euch nicht kennt und jetzt nur im Podcast hört, könnte man denken, dass ihr älter seid, als ihr seid, einfach weil ihr so an diese Themen herangeht und so über eure Erfahrungen sprecht, euch tief damit beschäftigt habt. Darf ich fragen, wie alt ihr seid?
Immer so alt, wie man sich fühlt. Also wir fühlen uns tatsächlich, glaube ich, jung, aber wir haben so die Mitte des Lebens sicherlich erreicht, wenn man nach dem durchschnittlichen Alter geht, was man als Mann und Frau erreicht.
Ja, das heißt konkret, also ich bin ein bisschen jünger, ne, aber ich werde jetzt 42 dieses
genau,
Jahr.
Genau, bei mir darfst du noch eins draufsetzen.
Ja, ich frage das immer ganz unverblümt, dass ich sage, ich bin 53, haben die Hörerinnen hier auch schon oft vernommen, wenn wir so über das Alter sprachen, weil ja gerade das Thema älter werden natürlich in den Wechseljahren ja auch aufploppt, wie eben auch das Thema Endlichkeit, das Thema Tod. Viele Frauen werden in den Wechseljahren das erste Mal, glaube ich, tatsächlich mit dem Thema Tod konfrontiert, weil wir sind alle so, ich sage, zwischen 40 und 60, das ist ja das Alter, in dem man rauskommt, in dem man auch wieder reinkommt, in dem man auch wieder rauskommt. Und das ist das Alter, in dem die Elterngeneration ja schon dem Tod entgegengeht, ja, also wie auch immer und wann auch immer. Und das ist etwas, womit wir alle, fast alle uns ja vorher nicht beschäftigt haben. Findet ihr, dass das eine gute Idee ist, dann sich als erstes hinzusetzen, weil jetzt die Eltern so, man das mit den Eltern vor der Nase hat und darüber nachzudenken?
Ja, es ist spannend, dass du sagst, weil natürlich sind solche äußeren Einflüsse die uns mal kurz nachdenken lassen. Und natürlich gerade dieser Schockmoment, wenn man einen Menschen verliert, der einem nahesteht oder den man kennt, ist so dieses Aufrütteln für einen Moment immer da. Ne? Also auch, wie du schon sagst, die Eltern gehen dann so dem Lebensende entgegen. Ist der natürliche Weg, aber eigentlich gehen wir alle dem entgegen und es kann morgen halt durchaus vorbei sein. Das ist auch unsere Mission, auch da wirklich aktiv hinzugucken.
Und ich habe gerade gemerkt, ich habe gerade gemerkt, wie schwer mir das fällt, das überhaupt zu formulieren, ne? Da überhaupt eine Formulierung zu finden, wo ich nicht gleich im Kopf habe, wird das jetzt pietätlos? Wie ist das, wie formuliert man das am besten? Weil auch ich so gut wie nie drüber spreche.
Genau, ne? Und deswegen ist es einfach reden und in dem Sinne miteinander füreinander da einfühlsam sein, ne? Deswegen auch die Angst zu verlieren, was falsch zu machen, das ist ja bei allen Themen so, ne? Aber um da zurück auf deine Frage auch zu kommen, das ist dieses Sehen, dass Eltern natürlich dann irgendwann gehen und bewusst zu werden, dass man selber ja dann an der Position ist, dass man aufräumen muss. So, ne? Ganz nüchtern gesagt, ne? Und auch das überhaupt nicht wertend. Aber und dann denkt man so, ja, dann könnten die Eltern doch mal die Sachen so mal regeln, so mit Patientenverfügung und wie willst du eigentlich bestattet werden, damit ja, mal so gesprochen, dass ich dann einfacher habe, das für dich dann zu tun. Und wir haben ganz viele Kunden, die bei uns dann kommen und sagen, wow, wir hätten nur gerne irgendwie, dass unsere Eltern das mal machen. Und sagen wir, hast du es denn für dich schon gemacht? So. Mhm. Und dann,
ja. Ja, und so läuft auch ganz häufig die Motivation. Also nicht nur bei in Hinblick auf die Eltern oder Großeltern, sondern auch, wenn jemand zum Beispiel tatsächlich mit einer Krankheit konfrontiert ist. Also wir haben eine Kundin gehabt, die tatsächlich eine sehr tragische Todesdiagnose bekommen hat in dem Zusammenhang. Und ihr Umfeld wollte mit ihr gar nicht drüber reden und sie hatte vor, ihre eigene Beerdigung zu planen. Und wir haben dann mit ihr drüber gesprochen, okay, wie kann man das hebeln, dass sich tatsächlich jemand mit dir dann auch in den Dialog begibt. Weil das Umfeld wollte es gar nicht wahrhaben. Und wir haben es dann anders gemacht, wir haben es dann über eine Freundin und die eigene Planung gemacht. Und das ist auch das, was wir für Eltern anraten. Ja, und das ist das, was Yassi gerade gesagt hat. Kümmere dich um deine eigene Beerdigungsplanung präventiv und dann sehen deine Eltern, was du tust und kommen häufig selber ins Tun. Weil wir sehen tatsächlich, dass die Generationen unterschiedlich mit diesem Thema umgehen.
Liegt das... Ist das so ein Generationenthema oder liegt das daran, dass die ältere Generation vermeintlich dem Tod näher steht? Was meint ihr?
Gehört sicherlich von allem was dazu. Und es ist auch etwas sehr Persönliches. Ich glaube, so richtig pauschal kannst du es nicht sagen, weil es hat halt viel damit zu tun, wie du früher mit dem Tod konfrontiert worden bist. Bist du sehr aufgeschlossen damit erzogen worden oder nicht? Ne? Und ja, natürlich beobachtest du es sehr stark, dass auch die Generation meiner Eltern und gerade dann nochmal Großeltern in der Richtung, ja doch, nicht Verweigerung, aber so, ja, nee, lass uns mal über was Schönes reden und das kommt dann noch irgendwann am Ende. Ja, wann wissen wir halt, wann das Ende ist. Ne? Und das kann man schon in der Richtung beobachten. Ne?
Wenn wir jetzt nochmal in die Wechseljahre gucken, und das finde ich ganz, ganz spannend, und da sehe ich durchaus Parallelen in den Wechseljahren. Die Wechseljahre sind für mich so der erste Zeitpunkt, wenn wir jetzt die Menopause selbst nehmen, wo man mit einer biologischen Endlichkeit auf einmal konfrontiert wird, nämlich das Ende der fruchtbaren Jahre. Also egal, ob ich jetzt als Frau schon Kinder habe oder keine Kinder habe, da ist etwas zu Ende, da ist etwas unumkehrbar. Und dieser Fakt ist, glaube ich, auch nach den vielen, vielen Gesprächen, die ich geführt habe, einer der Gründe, warum Frauen mit den Wechseljahren mental Probleme haben. Also das Ende, irgendein Ende vor Augen zu haben, macht nicht froh, macht Angst teilweise auch. Beschäftigt ihr euch auch damit, wie man da auch mental herangeht, wie man das, ich meine, das eine ist ja wirklich zu überlegen, okay, wie soll meine Beerdigung sein und ich räume auf und ich sorge vor, ich fülle Zettel aus, sodass die nach mir aufräumen müssen, wie du sagst, Jasmin, das so leicht wie möglich zu haben, aber das andere ist ja wirklich so dieses mentale Ding.
Ja, das ist das Loslassen, das ist dieses Loslassen lernen, im Vertrauen zu sein, dass danach etwas anders weitergehen kann und darf, ne? Gerade wenn man jetzt nochmal im Leben selbst steht. Und da ist der Tod echt ein mega Lehrmeister. Und wir führen durch diesen Praxisprozess durch, aber immer im Hinblick dessen, was das emotional bedeutet, was das mit dir macht, was es mit anderen macht. Und auch während diesem Prozess ist das ein Automatismus, der abläuft, dass du natürlich entspannter wirst, weil du sammelst dir in diese Angst, diese, oh, wir wissen gar nicht, was dann kommt, sammelst du Wissen an. Und Wissen ist natürlich ein Hilfsmittel, um da sich weniger unsicher zu fühlen, sodass du wirklich standfest auf dieser Reise durch Wissen, durch Mindset-Arbeit, durch das Konfrontieren mit der eigenen Endlichkeit, wie ist das, wenn ich sterbe, was macht das mit mir, wie möchte ich aber damit umgehen, und dann lernst du natürlich ein Stück weit dieses Loslassen und dieses finale Loslassen deines Lebens. Wenn du das bestmöglichst hinbekommen hast, dann ist das Loslassen von Job, von Gesundheit, von Thema Wechseljahre ein bisschen anders, weil du halt einfach weißt, okay, es ist noch nicht das Finale, das ist aber... Dass die anderen Sachen dürfen jetzt gehen und das darf auch dann anders weitergehen.
Das finde ich ganz spannend. Du sagst also, ich lerne, wenn ich mich mit meinem eigenen Tod beschäftige, auch in anderen Dingen in meinem Leben leichter loszulassen. Für mich war die, so als ich jetzt drüber nachgedacht habe, wir kennen uns ja auch schon ein bisschen länger, über dieses Thema, war mir klar, dass wenn ich mich mit meinem Tod beschäftige, dass ich anders auf mein Leben gucke, weil je bewusster mir der Tod ist, desto mehr ganz banal gesagt, freue ich mich über vieles, über alles, was ich erlebe, freue mich über jeden einzelnen Tag und so weiter. Aber das ist ja jetzt nochmal ein ganz anderer Aspekt.
Mhm. Ja, also dieses Thema Mindset spielt bei uns eine ganz große Rolle, um eben diesen positiven Switch hinzubekommen. Jetzt ist es so, und dann dürfen wir uns auch abgrenzen, also wir sind natürlich jetzt keine Ärzte, Psychologen oder Psychiater, aber wenn man eine gesunde, pragmatische Herangehensweise hat und sich eben über diese Schwelle, und das ist ja das, was in ganz, ganz vielen Bereichen passiert, wir versuchen unser Leben zu optimieren, wir sind irgendwie Meister darin, können zu allem uns fortbilden, achten auf Gesundheit und so weiter. Aber ganz, ganz häufig gehen wir nie diesen Schritt über diese Schwelle hinüber und betrachten unser Leben tatsächlich vom heute, wenn es morgen enden würde. Mhm. So, und das, was wir halt gelernt haben und was auch ganz gut dokumentiert ist, auch wissenschaftlich, auf dem Totenbett machen sich ganz, ganz viele Leute dann Gedanken und sagen, hätte ich mal. So, und wir gehen über die Reise zu diesem Zeitpunkt und versuchen jetzt schon mal, unser Leben rückwärts zu betrachten und sagen, okay, was hätten wir denn gerne gemacht? Und dann tatsächlich diese Ressource Lebenszeit anders zu beleuchten. Und man kann dem viel, viel positive Aspekte abgewinnen und kann sagen, okay, wie nutze ich meine Zeit tatsächlich besser? Möchte ich mich mit Kleinigkeiten rumärgern? Ja, was belastet mich? Also da werden viele Sinnfragen gestellt und das kriegen wir auch immer wieder gespiegelt, dass man dann tatsächlich in einen anderen Betrachtungswinkel geht. Und das würde solche Themen wie sagen wir mal, Ende einer Arbeit, gesundheitlich, Wechseljahre und so natürlich mit einschließen.
Also es ist definitiv so, wie du sagst. Es ist zum einen die Wertschätzung fürs eigene Leben, eine Achtsamkeit mit dieser Ressource, eine Dankbarkeit für alles, was man irgendwie hat und mehr das Positive zu sehen, als sich über Dinge zu ärgern, die halt nicht so sind. Aber in der Kombination natürlich dann auch einfach gehen lassen zu können, was ja gehen darf.
Und dazu habt ihr unter anderem ein ganz tolles Workbook entwickelt, das, wie man sich vielleicht vorstellen kann, wenn man schon den Namen Colors of Death hört, anders ist als das, was man sich so vorstellt, wenn man sich mit dem eigenen Tod, auch mit der eigenen Bestattung und so weiter auseinandersetzt. Könnt ihr mal erzählen, ein bisschen beschreiben, wie das aussieht, was das Besondere daran ist und vor allem natürlich auch, was das inhaltlich wirklich ganz, ganz außergewöhnlich ist?
Ja, also das war mir extrem wichtig, weil natürlich habe ich ein Produkt entwickelt, was zu meinen Bedürfnissen gepasst hat. Ich war unglaublich selig und dankbar, dass es anscheinend den Zeitgeist trifft und viele Menschen gesagt haben, boah, ja genau, Jasmin, das sowas brauche ich auch. Ne? Bin ich froh, dass du das jetzt gemacht hast und sich dann dadurch mit auf diese Reise begeben haben. Aber wie du schon sagst, der Name Colors of Death, das Leben ist bunt und der Tod gehört dazu und der darf genauso bunt und vielfältig erlebt werden. Und als ich meine eigene Beerdigung geplant habe, bin ich Dingen begegnet, wo ich sagte, wo sind wir denn hier eigentlich? Also leben wir hier in der Selbstbestimmung?
Also Dinge, als du dir angeschaut hast, wie das jetzt aktuell gemacht wird.
Ja, so wie das in unserer Gesellschaft gelebt wird, ne? Na, unabhängig von diesem Tabu, wir reden nicht drüber, aber wie zelebrieren wir das, obwohl es wir gar nicht so müssen, aber wir glauben, dass wir da schwarz angezogen und wir glauben, dass wir da irgendwie nicht lachen dürfen und so. Also ganz komische Konstellationen, die nirgends geschrieben sind, außer in unseren eigenen Glaubenssätzen. Und dann war klar, nee, ich möchte das definitiv liebevoll, provokant und deshalb auch bunt machen, weil es darf bunt sein, es darf ganz individuell erfahren werden. Ne? Diversität, ein Riesenthema, ja, auch im Tod darf das so sein. Wir dürfen den individuell nach unseren Bedürfnissen erleben, die Trauer, die dazugehört, denn auch die Trauer ums eigene Leben natürlich, wenn wir uns damit beschäftigen. Und deswegen ist es bunt und unsere Hashtags sind Anfang gemacht, zu Ende gedacht. Wir motivieren wirklich dazu auf eine neue, moderne Weise und dazu gehört das bunte Design mit der Glühbirne, mit glaubenssatzsprengenden Ideen und ungewöhnlichen Perspektiven, diese Reise zu Ende zu denken, wortwörtlich.
Ja, und deshalb ist es vielleicht auch, um da ein bisschen konkreter zu werden, man kann es durchaus als Lebensfest definieren. Ja, also man muss nicht Worte wie Beerdigung oder sowas benutzen, sondern es ist ja tatsächlich ein Lebensfest, weil wir zelebrieren sonst alles. Also wir feiern von, Babyparty über Geburt, Kommunion, Konfirmation, je nachdem, woran jeder glaubt, feiern wir Hochzeiten in Eventform. Aber beim letzten großen Fest ist es häufig nicht so. So, und da sehen wir natürlich einen Wandel und um so ein bisschen konkreter auf die Inhalte einzugehen. Also anfänglich ist dieses Buch natürlich dazu da, um mal für sich selber den Glauben zu definieren, was man eigentlich selbst über den Tod denkt Und da ist natürlich jede Religion, jeder sieht das ein bisschen anders. Mhm. Das heißt, jeder darf erstmal bei sich selber anfangen und sagen, okay, woran glaube ich? Ist das vielleicht der christliche Glaube oder ist das ein ganz anderer Glaube? Was passiert nach dem Tod? Kommt da nichts? Ja, kommt da vielleicht ein Paradies oder was ist auch alles möglich? Und es beinhaltet also nicht nur diese rein juristischen Themen, wobei wir keine Juristen sind, aber wir legen natürlich darauf Wert zu sagen, okay, check mal deine wichtigen, rechtlich zu klärenden Dinge. Aber es ist ganz, ganz viel liebevolle Arbeit mit den eigenen Emotionen und auch mit dem, was ich meinen Liebsten hinterlassen kann. Weil es ist nicht damit getan, dass ich sage, ich schreibe DIN A4 handschriftlich mein Testament und dann habe ich mich gekümmert. Sondern da steckt viel, viel mehr drin. Ja, wie hinterlasse ich über diesen Zeitpunkt meines potenziellen Todes hinaus liebevolle Umarmung? Weil das ist das, was wir normalerweise tun. Wenn jemand, den wir lieben oder den wir mögen, wenn der hinfällt, nehmen wir den in den Arm. Aber was mache ich, wenn ich morgen sterbe? Wie kann ich so eine Umarmung jemandem geben, der in meine Wohnung kommt und plötzlich anfängt, in meinen Sachen zu suchen?
Und sich richtig blöd dabei fühlt, ne? Ja. Das ist ja diese Grenzüberschreitung, aber die ja normal ist. So, wie kann ich, ne, durch einen Brief, durch irgendeine Geste, durch einen Brotkrumen über diese Antworten, die ein Bestatter von dir haben will, ja, darüber hinaus Hilfestellung zu leisten, weil wir gehen das alle sehr pragmatisch an und bürokratisch, deswegen machen wir es auch wahrscheinlich ungern, weil es halt unsexy ist, ja. Aber wenn wir anfangen, da Liebe reinzustecken und Fürsorge, wirklich fürzusorgen und nicht vorzusorgen, ich hatte es eingangs schon mal gesagt, das Wort mag ich viel lieber, dann finden wir eine ganz andere Motivation dazu und das darf so werden, weil es ist ein super krass menschliches Thema, was uns alle betrifft. Und da dürfen wir, glaube ich, einfach mehr mit mehr Emotionen und mehr Liebe auch angehen.
Ja, und so ist es ja auch. Ich meine, wenn die Jasmin jetzt morgen versterben würde, müssen sich ihre Eltern kümmern. Und ich als ihre, wir haben die Person, also Totenfürsorgeberechtigte, ist bei uns die Person of Trust, was sich sehr, sehr viel schöner anhört. Und wir dürfen natürlich hinschauen. Ich meine, unsere Gesellschaft wandelt sich. Wir haben viele Singles, wir haben Menschen, die leben alleine. Wer kümmert sich dann? Ja, und natürlich weisen wir darauf hin, es gibt einen rechtlichen Verantwortlichen danach, der aufräumen muss. Aber vielleicht gibt es auch einen Herzensmenschen, den ich bestellen darf. So, mit dem kann ich schon mal in Dialog kommen zur richtigen Zeit. Und bei Jasmin ist es so, wenn ihr jetzt morgen was passieren würde, ich kenne die Stelle und da ist zum Beispiel in einem Koffer eine Flasche Ramazzotti hinterlegt, Briefe für ihre Eltern und für mich. Und das ist etwas, was uns immer verbunden hat, dass wir einen Ramazzotti trinken. Und das ist so eine Kleinigkeit, um das vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer so ein bisschen konkreter zu machen, was das bedeuten kann. Und da machen sich viele im Vorfeld natürlich nicht Gedanken, weil die sind froh, wenn sie ihre Checklistenthemen abgearbeitet haben. Und das ist sowas von diesen liebevollen Umarmungen, über die wir sprechen, auch wenn es so eine Kleinigkeit ist.
Ja, das sind ganz tolle Kleinigkeiten und danke, dass ihr auch dieses persönliche Beispiel erzählt, weil so hat man wirklich auch immer ein Bild im Kopf, ne, und kann sich das so ein bisschen vorstellen. Also es gab, ich glaube, in meinem Leben gab es einen einzigen Moment, an dem ich mit meinen Kindern über meinen eigenen Tod gesprochen habe. Nämlich als ich das erste Mal diesen Song von Sarah Connor, Das Leben ist schön, mit ich will, dass ihr feiert, ich will, dass ihr tanzt, ganz großartiger Song, kriege ich direkt Gänsehaut, wenn ich davon erzähle. Und als ich den gehört habe, habe ich zu meinen damals 17- oder 18-jährigen Jungs gesagt, ich will, dass auf meiner Beerdigung genau dieser Song gespielt wird und ich will, dass ihr genau das tut. Mhm. Ich glaube, dass sie sich dran erinnern werden, aber wir haben auch nicht weitergesprochen. Mhm. Also es war mal ein so ein Moment, wenn ich jetzt zurückdenke, finde ich das gut, dass ich das gemacht habe und weiß auch, dass es sich gut angefühlt hat, sowas schon weiterzugeben.
Mhm. Genau, und sowas kannst du aufschreiben. Dafür ist es da.
Ja.
Ja, das heißt nicht nur deine Bankverbindung und dein Passwort für Facebook, sondern vielleicht auch, wie ist meine Playliste? Und das ist bei uns bei diesen Coaching-Wochenenden, wir haben das letzte Mal, als wir es gemacht haben, wir haben da eine richtige Party draus gemacht, das war nicht geplant, sondern wir haben gesagt über die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die da waren, schreibt mal eure Songs auf, die auf eurer Beerdigung gespielt werden dürfen. Und da waren coole Lieder dabei. Wir haben am Ende getanzt und hatten richtig Spaß. Es war wie eine kleine Feier, weil es eben nicht nur traurig sein. Es würde zu mir nicht passen und meine Eltern wüssten auch nicht, was sie aussuchen sollen.
Ja, aber genau das ist es, ne? Also so wie wir es mit unseren Kundinnen und Kunden erleben, so darf das ja Inner Circle-mäßig jetzt bei dir zum Beispiel mit deinen Kindern auch sein, ne? Also wir haben auch Familien, die zu diesem Wochenende kommen, wirklich einen ganz geschlossenen Kreis, wo wir sagen, das ist ein ganz intimer Rahmen, wo wir gemeinsam, jeder für sich, Eltern als auch Kinder, und da sind wir bei der Frage vorhin, ne? Wie kann man das schaffen, generationenübergreifend zu motivieren, weil dann ist es ein Familienwochenende und du erfährst so viel übereinander, was du, ja, wenn du Pech hast, mit ins Grab genommen hättest. Wie schade und wie reich können wir miteinander da aus so einer Reise rausgehen. Ne? Das ist echt, und deswegen gerade so Lieder sind super motivierend, weil ich weiß, viele von unseren Kunden nennen dieses Lied und deswegen mega lieben Dank, Sarah Connor. Alle Menschen, die da in einer gewissen Position stehen und das auch nach außen tragen und motivieren, das darf gefeiert werden, das darf anders sein, inspirieren und machen Mut, ne? so wie sie dich auch kurz mal motiviert haben, da hinzugucken und zu sagen, warum eigentlich nicht?
Und es ist ja auch, also ich finde das auch eine schöne Idee, wie ihr das macht, eben an diesen Wochenenden dort mit anderen Menschen zusammenzukommen, ne? Also entweder in einer Familie oder eben tatsächlich auch mit fremden Menschen, die ihr ja sicherlich so zusammenstellt, wie ihr dann auch euch vorstellen könnt, wie das auch wirklich gut passt. Und das sind keine großen Runden, oder? Wahrscheinlich ist es... Wie viele Menschen kommen da so zusammen?
An den Wochenenden sind wir wirklich sagen, dass wir maximal 8 Personen haben, dass wir wirklich auch fokussiert beieinander, füreinander auch da sein können. Und wie du schon sagst, das ist eine ganz tolle Dynamik. Viele haben immer gesagt, nee, das ist ein privates Thema. Das haben wir im Unternehmensumfeld auch, das ist ein privates Thema. Nee. Also
Man inspiriert sich auch.
Ja, da ist eine tolle Ideen wahnsinnige Gruppendynamik, die da entsteht. Und weil man sich gegenseitig auf einmal merkt, ja toll, dass wir hier zusammen miteinander drüber reden wollen. Weil wenn ich eins in den letzten 3 Jahren gemerkt habe, wie groß das Bedürfnis ist, endlich darüber zu sprechen. Und den Rahmen bieten wir und dazu motivieren wir durch das Workbook, durch die Coachings an den Wochenenden. Aber jetzt auch genau werden wir halt auch im Herbst unser erstes Online-Format rausbringen, wo wir natürlich genau diese Dynamik den Menschen mitgeben wollen und motivieren wollen, dass da jeder ins Reden und Tun kommen kann.
Und es führt Familien zusammen, das ist witzig, weil wir hatten auch welche, die hatten das nicht abgesprochen. Wir haben gefragt, hier, wie stellst du dir das vor? Wo möchtest du am Ende deine letzte Ruhestätte haben? Die Familie wäre gar nicht zusammen gewesen. Ja, der eine wollte verstreut werden, der andere in den Friedwald, der andere in eine normale Beerdigung, die andere Person verbrannt. So, und jetzt? Das wussten die aber nicht.
Und jetzt ist die Frage, was ist dabei rausgekommen? Haben die sich geeinigt oder ist dann so, dann ist es halt so. Ich meine, ist ja auch die Frage, ob das für alle so wichtig ist, dass alle zusammen
sind. Genau, aber das darf man ja besprechen, weil wir kennen das ja noch, diese Gräber von früher, wo dann die Familie, zumindest das Ehepaar, vielleicht noch die Großeltern zusammen, so ein Familiengrab, das funktioniert vielleicht heute gar nicht mehr. Wir sind verstreut über die Welt, manche leben im Ausland, aber genau in diesen Dialog zu gehen, wenn es zu spät ist und der Bestatter kommt und stellt die Frage, dann ist meistens kurz vor knapp und es kann zu Diskussionen führen. Deshalb sprecht vorher drüber. Und das war am Ende war es eine interessante Diskussion einfach. Ich weiß nicht, ob sie sich final geeinigt haben, das muss ich offen sagen. Aber es hat angestoßen und hat gesagt, okay, ja gut, vielleicht kann ich mir das andere aber auch vorstellen. Oder vielleicht ist Friedwald doch super.
Ja, also am Ende geht es halt immer um die Kombination, erstmal bei sich zu bleiben. Was wünsche ich mir? Womit fühle ich mich in Anführungszeichen gut, wenn ich von dieser Erde gehe? Was hilft mir, spendet mir Trost und macht mir einen persönlichen Gedanken damit, dass es mir gut geht? Und wenn ich die Jogginghose beim Verbrennen trage, jetzt mal ganz klar gesagt. Aber natürlich, und das kriegen wir ganz oft gesagt, geht es darum, dass die Menschen, die bleiben, Hilfe bekommen, Trost bekommen, Antworten bekommen. Und deswegen ist so mein Spruch, den leben wir auch sehr stark. Ich kann wirklich damit sterben, wenn du damit leben kannst, weil es geht darum, das zu hinterlassen, dass wir es einfacher machen, den Menschen wieder in ihr eigenes Leben zurückzukommen, wenn wir gegangen sind. Und deswegen ist dieser Wunschaustausch total wichtig. Und wissen, was braucht der andere. Und das kannst du nur erreichen, wenn du anfängst, miteinander zu reden.
Ja, ach, wie schön. Da fällt mir auch eine Geschichte ein. Ein Freund von mir, ein deutscher Freund, lebt in Thailand. Und als wir über einen Geburtstag mal sprachen, sagte er zu mir, in Thailand wird überhaupt gar kein Geburtstag gefeiert. Also gar nicht. Die messen ihrem eigenen Geburtstag überhaupt keine Bedeutung zu, auch nicht den Geburtstagen der Freunde und Familie. Aber was sie machen, sie feiern die Todestage. Mhm. Also wenn die Todestage der Liebsten sich jähren, dann wird da eine große Party gefeiert. Und weil ich sagte, oh, das finde ich so schön, weil dann wird wirklich an die Menschen gedacht. Man holt sie sich aktiv wieder in die Erinnerung. Mhm. Na, bei uns haben wir natürlich einen Friedhof, wo man hingehen kann. Aber meistens ist es ja doch zumindest so in den ersten Jahren eher so irgendwie auch so was Bedrückendes noch, anstatt auch da positiv hinzuschauen.
Genau. Und das, also gerade diese kulturellen Dinge sollten uns Mut machen, dass wir selber entscheiden, wie wir das leben möchten. Gerade in einer Moderne, wo wir sind, wo das Bild, was wir da haben, gar nicht mehr reinpasst. Ne? Und das, finde ich, macht entsprechend immer unglaublich Mut, da neu und anders ranzugehen.
Ja, und so wie du sagst, möchte ich ein klassisches Grab mit Blumen oder fühlt sich jemand dadurch belästigt oder belastet, weil er 100 Kilometer anreist und denkt, er müsste zu den jeweiligen Jahreszeiten neu bepflanzen und so weiter. Und da sind wir bei den Glaubenssätzen. Es ist häufig so definiert in Familien oder in den verschiedenen Kulturen und darüber sollte man reden. Und selbst wenn es einem egal ist, und das hören wir ganz, ganz häufig, mir ist es wurscht, wenn ich morgen tot bin, was ihr macht, dann schreibt das auf. Auch das gibt Richtung und Sicherheit, Handlungssicherheit für die Hinterbliebenen. Weil ganz häufig wird dann angefangen zu interpretieren. Wir stellen uns vor, was hätte denn der Fritz gerne gewollt? So, und dann gehen die Diskussionen los.
Also es ist wirklich dass die Bedürfnisbefriedigung, wenn ich es mal so sagen möchte, der Orientierung und der Sicherheit, die wir total in uns tragen, betrifft auf der einen Seite Orientierung und Sicherheit, was muss ich denn eigentlich für andere tun? Weil wir sind immer in dieser Trauer, die wir eigentlich zelebrieren wollen und wo wir nur traurig sind, wenn Menschen verlieren, können wir nicht, weil wir da rumhässeln und denken, was mache ich jetzt falsch? Schnell mit Panik, ne? Weil wir es nicht gelernt haben. Auf der anderen Seite gibst du aber natürlich Orientierung und Sicherheit, wenn du gehst, den Menschen, die du hinterlässt. So, und es ist Wahnsinn, dass wir dieses Bedürfnis nie angeguckt haben und in dem Sinne nie befriedigt haben. Und dazu möchten wir wirklich motivieren, da einen anderen Fokus drauf zu setzen, weil andere Völker machen das emotional so, dass da die Dankbarkeit zelebriert wird. Ja, es ist Trauer auf der einen Seite, aber wir können nur traurig sein um etwas, was wir gemeinsam erlebt haben. Und dann in die Dankbarkeit zu kommen und dieses Gefühl hochzufahren, um dann wirklich da gesünder durchzukommen, das ist für uns total wichtig.
Oh, so schön. Also vielen Dank, dass ihr das so in die Gesellschaft tragt und dieses Tabuthema brecht. Ich meine, es ist sicherlich historisch bei uns begründet, aus der religiösen Geschichte. Da einzutauchen würde jetzt zu genau. weit gehen, zu tief gehen. Großes, großes Thema. Aber um einmal auf die Frage ganz vom Anfang zurückzukommen. Das heißt, wenn ich jetzt meine eigenen Eltern vor Augen habe und weiß, dass sie mittlerweile schon recht betagt auch sind, ist eure Empfehlung also ganz klar, Gela, beschäftige dich erstmal mit deinem eigenen Tod, mit dem eigenen Sterben, mit dem eigenen, wie du möchtest, dass damit umgegangen wird. Und dann fällt es mir vielleicht auch leichter, auf meine Eltern zuzugehen und mit ihnen drüber zu sprechen. Ich meine, wir haben über viele Dinge schon gesprochen, das schon, aber ich habe mich mit meinem eigenen noch nie wirklich beschäftigt.
Das ist spannend, ne? Obwohl es sich ja auch betrifft. Und das heißt nicht, dass deine Eltern erst dran sind. Wir hoffen, dass das für die biologische Reihenfolge so ist, aber das weiß von uns keiner. So, und wenn du damit anfängst, ne, bist du, wir möchten immer gerne das andere erstmal, ja, mach du doch mal, und wir zeigen immer natürlich so gerne mit dem Finger auf andere, aber nee, da dürfen wir auf uns gucken und die Vorteile für uns mitnehmen aus dieser Reise. Und da musst du wahrscheinlich noch nicht mal aktiv hingehen, so Mama, ich habe das jetzt gemacht, mach du das auch, sondern du sprichst ja darüber. Du sprichst darüber, oh, ich war heute vielleicht beim Bestatter und habe mit dem mal meine Sachen geklärt und mir jetzt mal eine Urne ausgesucht. Und so wie du das erzählst, weil du wirst, und da sind wir aus der Erfahrung heraus, du wirst es relativ entspannt erzählen. Du wirst es vielleicht auch freudig erzählen, weil du es irgendwie doch spannend fandest, oh, was es für tolle Uhren gibt und so, ne? Ganz tolle Dienstleister auf dem Markt. Die dürfen alle gesehen werden. Ja? Und dann fangen die Menschen ja dann doch mal an nachzudenken. Ja, wie? Also guck mal, das ist ganz entspannt, wenn die ihre Beerdigung planen. Und dann redest du über die Urne und dann kommt das automatisch. Und selbst wenn du nicht alle Antworten kriegst, die vielleicht Sinn machen, aber du wirst Antworten bekommen, die dir definitiv helfen, wenn deine Eltern gehen, weil dann habt ihr nämlich drüber gesprochen und dann sind wir wieder bei dem Dialog.
Und wenn du sagst, es gibt ganz tolle Anbieter auf dem Markt, das haben wahrscheinlich jetzt auch nicht alle so direkt vor Augen. Ich muss gestehen, ich auch nicht. Ich sehe so die klassischen Bestattungsunternehmen. Wie findet man jemanden, wenn man sagt, man möchte das vielleicht auch ein bisschen lockerer, freudiger, bunter, in welcher Hinsicht auch immer haben?
Also ein bisschen, und darauf ist ja auch dieses Workbook ausgerichtet, es soll eine Idee geben, was alles möglich ist. Das heißt, natürlich sind da Beispiele drin von dem einen oder anderen Dienstleister, den wir selber gut finden oder wo wir vielleicht selber schon unsere Urne gekauft haben oder wie auch immer. Das heißt, man kann sich Inspirationen suchen und natürlich hilft am Ende bei sowas immer Google. Ja. Und so wie es Motto Hochzeiten gibt, gibt es mittlerweile Motto Beerdigung. Ja,
nur googelt es halt keiner bisher.
Aber es gibt auch eine schöne Messe dazu. Ja, also kann ich nur empfehlen, die Leben und Tod, die findet zweimal im Jahr statt. In Bremen ist sie beheimatet und es gibt noch eine im Herbst in Freiburg. Und man holt sich zu allem Inspiration, nur eben zu diesem Thema nicht. Und das heißt, natürlich gibt es über das Internet oder Instagram oder wenn man uns folgt, Möglichkeiten, auch andere Leute, andere Dienstleister zu sehen und dort Ideen zu sammeln. Weil es muss nicht immer schwarz und traurig sein. Weil ich sag mal, vielleicht möchte ein Rocker eine andere Beerdigung haben als jemand, der, weiß ich nicht,
vielleicht mehr Klassik mag.
Ja. Zum Beispiel.
Ja, das ist ja sein gutes Recht dann eben. Ne? Also ja, ist ja auch schön.
Aber da gibt es definitiv Menschen, die sich mit ganz tollen Angeboten und Dienstleistungen beschäftigen. Aber wie schon gesagt, man googelt nicht. Und gerade wenn wir uns in der Bestatterwelt anschauen, sind ganz tolle Pioniere unterwegs, die auch Mut machen, da auch wirklich andere Wege zu gehen und die dich als Bearingspartner begleiten. Und das ist für mich eine der wichtigsten Dienstleistungen, zu dem wir aber erst hingehen, wenn es zu spät ist. Warum gehen wir zu Lebzeiten nicht zu diesen Menschen, beschäftigen uns, lassen uns beratschlagen für uns selbst und holen einen Sparringspartner, und so sehe ich das wirklich, unseren Liebsten an die Hand, die dann liebevoll zu diesen Menschen auch passen und einfach diesen Weg mitgehen. Warum nicht? Ist so wichtig, ne? Und also ich kann es jedem nur empfehlen, sucht euch euren eigenen Bestatter und geht da mal hin und redet mit denen. Ganz tolle Menschen da hinten dran. Ne? Guckt mal hin.
Und da ihr euch, ich gehe mal davon aus, auch ein Netzwerk in diese Richtung aufgebaut und ausgebaut habt, weil das ja auch eure Mission ist, dieses Thema einfach auch weiter zu verbreiten, findet man wahrscheinlich, wenn man euch folgt, auch immer mal Anregungen und Tipps, wen es da so noch gibt im Markt. Wo findet man euch? Wie kann man euch folgen?
Genau, also wir haben ganz viele tolle Partner auch, die natürlich ihre Expertise auch in dem Workbook und natürlich auch in den Kursen dann mit einfließen lassen, sei es jetzt Bestatter, Trauerredner, auch Erblasserinnen, also ganz viele tolle Menschen, die ihre Expertise da drin haben und die findest du mit uns gemeinsam auf unserer Homepage natürlich hauptsächlich, aber natürlich auf den Social-Kanälen unter colorsofdeath.de.
Genau, wir werden das auf jeden Fall auch verlinken in den Shownotes. Schaut da unbedingt mal rein. Was ihr auch macht, und das finde ich auch sehr, sehr spannend, ihr geht als Denkfabrik für Tod und Trauer auch in Unternehmen. Mhm. Was macht ihr denn da?
Ja, das ist tatsächlich ein Punkt, der sich jetzt so über die Jahre ein bisschen entwickelt hat bei uns. Ich war ja selbst mal Führungskraft und hatte auch die traurige Situation, eine Mitarbeiterin beerdigen zu müssen, weil es einfach passiert ist. Und wir haben halt in vielen, vielen Gesprächen gemerkt, dass der Bedarf unglaublich groß ist in Unternehmen, weil, wenn man es jetzt so ein bisschen versachlicht, dieser Employee-Lifecycle wird häufig nicht zu Ende gedacht, sondern der endet mit der Rente. Aber er kann eben auch früher enden und es gibt eine spannende Studie dazu. 25% der Unternehmen haben zum Beispiel schon Erfahrung oder Führungskräfteerfahrung mit Suizid gemacht von Mitarbeitenden. Denkt man gar nicht. Was eine gravierend hohe Zahl ist, die mich jetzt auch als frisch gebackener Papa extrem emotional getriggert hat, das Thema Tod und Fehlgeburten, wie häufig das vorkommt im Jahr. Mhm. Und da ist es natürlich so, dass es nicht nur die Frau betrifft, sondern es betrifft den Mann und die Familie. Und natürlich wird das mit auf die Arbeit gebracht. Ja, und das hat Auswirkungen, das hat eine Strahlkraft auf das Team, auf die Firma, vielleicht auf Kunden. Und so wie wir bei anderen Themen anfangen, genauer hinzugucken, wächst hier auch der Bedarf. Weil wenn wir über Achtsamkeit, über Fachkräftemangel, über so Themen von Wertschätzung den Mitarbeitenden gegenüber reden, gehört das dazu. Die Menschen hören auf, dass nur im Privaten hinter verschlossenen Türen sich anzuschauen, sondern es wird von einem privaten Thema eben auch ein berufliches Thema. Und da sehen wir ganz starken Handlungsbedarf, Unternehmen zu unterstützen, zu sagen, okay, was bieten wir unseren Mitarbeitern, unseren Mitarbeiterinnen? Gesetzlich sind, glaube ich, 2 Tage vorgesehen, wenn, der Ehemann oder die Frau stirbt. In der Zeit regelst du nichts. Vor allem nichts emotional. Ja, vielleicht möchtest du anstelle eines Obstkorbes 14 Tage bezahlten Urlaub geben. Und das ist Wertschätzung, die du entgegenbringst. Vielleicht gibt es Eingliederungsmaßnahmen. Viele Firmen haben sozialen Dienst, die haben schon jemanden, der sich kümmert. Aber ganz, ganz häufig sind es da auch nicht diese emotionalen Komponenten. Und als kurzer Ausflug, was mache ich heute in einem Großraumbüro? Ne? Räume ich den Schreibtisch sofort leer, wenn jemand verstirbt? Habe ich vielleicht ein Bild und eine Kerze da? Wie kondoliere ich richtig? Spreche ich denjenigen oder diejenige an, die betroffen ist? Wie gehe ich damit um? Und da sind wir wieder bei diesem Thema Handlungsunsicherheit. Die herrscht durch die Bank bei Vorgesetzten und bei Unternehmen herrscht die vor. Und da unterstützen wir, um auch präventiv tätig zu werden und zu sagen, okay, wie ist unsere Unternehmenskultur? Wie können wir so eine Endlichkeitskultur da sinnvoll integrieren? Und nicht nur, wenn es zu spät ist, sondern vielleicht auch im Vorfeld.
Das heißt, ihr bietet den Firmen an, ihr geht in die Personalabteilung und bietet den Firmen an, die wahrscheinlich besonders die Führungskräfte auf solche Situationen vorzubereiten und vielleicht auch, so du sagst, Unternehmenskultur, so eine Art Guideline zu entwickeln. Wie gehen wir denn in welcher Phase damit um, damit wir unseren Mitarbeitern Respekt zollen und damit natürlich am Ende auch so gut wie möglich das Unternehmerische weiter florieren kann, auch wenn immer wieder emotional bedingte oder eben durch Todesfälle bedingte Ausfälle sind.
Ja. Genau. Weil das ist diese, welche Räume schaffen wir uns in der Kommunikation, Trauerräume intern, ne, dass auch wirklich das sauber verarbeitet werden kann, um diese Unsicherheit auch aufzulösen. Und das ist eine ganz wichtige Sache, weil am Ende werden wir, wenn ein Kollege stirbt oder ein Frau, Mann von einem Kollegen und diese Trauer im Raum ist, immer mit unserer eigenen Endlichkeit konfrontiert. Und das betrifft Führungskräfte natürlich in dem Moment auch. Das ist dieser Schockmoment, ne, wo du, okay, ja, Wahnsinn, was ein Schicksalsschlag, wie schlimm. Dann reflektiert man mal kurz wieder sein eigenes Leben. Und deswegen ist es auch total wichtig, gerade diese Menschen, die führen, die Verantwortung tragen, die ja zu denen auch ja, ein Stück weit auch aufgeschaut wird, die das durch diesen Prozess führen, dass die auch eine Standsicherheit haben für sich, was ihre Endlichkeit betrifft. Und dann sind wir halt wieder in diesem Gedankenfang bei dir an. Und das ist total wichtig, dass Führungskräfte das halt auch für sich tun, um anderen Menschen dann ja, die Hand reichen zu können, um zu helfen. Und das ist ein Thema, was sicherlich vor 5 Jahren noch nicht irgendwie präsent war. Vielen immer noch nicht, oh, nö, brauchen wir nicht. Der gesellschaftliche Wandel zum Thema Toten, deswegen ist auch uns für uns so wichtig, diese Denkfabrik wirklich neue positive Ansätze auch da reinzubringen, der wird kommen. Das Thema Tod ist eigentlich, wenn wir in unserer Welt sind, kein Tabu mehr. Und das wird auch spürbar sein, auch gerade im unternehmerischen Kontext.
Dann kann ich mir also vorstellen, dass zukünftig in Führungskräfteseminaren auch dieses Thema mit auf den Tisch kommt, wo die Führungskräfte, die Manager und Managerinnen sich mit ihrem eigenen Tod und auch mit Trauer und so weiter auseinandersetzen und eben auch Werkzeuge an die Hand kriegen, wie sie da auch was weitertragen können, diesen Umgang damit.
Und halt auch für sich als Unternehmen definieren, wie möchten wir mit bestimmten Dingen umgehen. Und ja, es gibt schon Checklisten und sicherlich gibt es bei dem einen oder anderen so eine Art Notfallliste, was tue ich, wenn. Aber auch da gibt es viele emotionale Aspekte. Wie trete ich an die Witwe heran? Oder den Witwer, ja, jetzt, wie schalte ich eine Traueranzeige? Wird die größer als die von der Familie? Stimme ich das vielleicht ab? Wer geht auf die Beerdigung? So, wie ist unsere Unternehmenskultur? Gibt zum Beispiel jeder Mitarbeiter auf seinem Personalfragebogen am Anfang an, wenn irgendetwas passiert, ich möchte angesprochen werden oder bitte sprecht mich nicht an. Weil das, was im Moment ganz häufig passiert, und da haben wir ganz großartige Negativbeispiele, diese Zusammenrottung von Kollegen. Also es kommt jemand, der betroffen ist von einem Todesfall einer nahen Angehörigen oder eines nahen Angehörigen, kommt zurück in die Firma. Es ist nicht klar, wie man mit der Person umgeht. In der Küche wird getuschelt, kommt sie rein, die Person wird aufgehört zu reden. Plötzlich findet Ausgrenzung statt. Der eine hätte gerne, dass er angesprochen wird, die andere nicht. So, und das sind wieder diese emotionalen Kleinigkeiten, die über einen Arbeitsvertrag oder so hinausgehen. Sondern wir reden häufig über non-monetäre Benefits. Gerade die junge Generation fragt nach anderen Dingen. Was ist, wenn eine Single-Person ihr geliebtes Haustier verliert? Das kann für die schlimmer sein, als wenn die Oma stirbt, die 800 Kilometer weit weg wohnt. Auch die bringt aber Trauer mit. Manche erst nach einem Jahr, weil sie den ersten Jahrestag, den ersten Hochzeitstag ohne den Geliebten oder die geliebte Partnerin verleben. Und plötzlich ist Trauer über Monate präsent im Unternehmen.
Und das ist diese Trauer, die wir natürlich im Nachgang, wenn sie denn passiert, auch Unternehmen zur Seite stehen, als Partner im Hintergrund oder halt aber der Moderation von Trauerräumen, je nachdem, was verabschiedet worden ist. Aber uns ist total wichtig, dass im Vorfeld dieses, weil wir können lernen, gesund zu trauern. Das ist, man lehnt das so ab, aber wir erfahren es alle und wir dürfen gesund trauern. Aber dazu ist natürlich ein gesunder Umgang mit dem Thema der Endlichkeit auch wichtig. Und da sind wir halt bei dem Eingangsthema wieder. Endlichkeit ist so präsent in ganz vieler Form und wir wissen auch, dass diese körperliche finale Endlichkeit kommt. Und wenn wir damit lernen, gelassener umzugehen, weil sie kommt. Wir laufen jeden Tag in diese Richtung. Hoffentlich dann vielleicht auch ein bisschen langsamer, wenn wir da bewusster drüber sind. Aber wir können es nicht verhindern und deshalb loszulassen und da dann besser auch durch die Trauer zu kommen, ist für uns eine ganz wichtige Base.
Und auch zu verstehen, dass jeder anders trauert. Jeder hat eine andere Trauersprache und da haben wir auch einen ganz lieben Kollegen, der Hendrik, der sich damit beschäftigt, weil jeder... Du kannst diese Situation nicht vergleichen. Und das, was wir gesellschaftlich ganz häufig tun, was weiß ich, XY ist tot, jetzt ein halbes Jahr, jetzt ist aber auch mal gut, ne? Mhm. Wir hauen da schnellere, oder sie hat es doch besser, ne? Die Oma ist gestorben, die war doch schon alt, die hat doch ihr Leben gelebt. Da kommen, manchmal hauen wir da so Sätze raus aus eigener Unsicherheit. Und, aber zu verstehen, dass jeder eine andere Trauersprache in sich trägt, ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und da auch Unternehmen zu sensibilisieren. Du kannst es nicht pauschalisieren. Du musst individuell auf die Menschen eingehen. Und jeder oder jede braucht etwas anderes in so einem Trauerfall und Platz dafür.
Also es gibt viele Orte, viele Begegnungen, an denen man darüber nachdenken kann, wie man selbst über das Thema spricht, wie man selbst natürlich damit umgeht, sich überhaupt selbst damit erstmal beschäftigt. Ich finde das ganz großartig, dass ihr das Thema auch an die Öffentlichkeit bringt, auch indem ihr in so Podcasts geht, wie jetzt hier bei mir. Ich freue mich sehr darüber. Sag an der Stelle schon mal einmal ganz, ganz herzlichen Dank. Ich nehme für uns mit und versuche das mal so ein bisschen zusammenzufassen für unsere Hörerinnen. Der eigene Tod, den darf man sich schon mal einfach nett auf den Tisch holen, sich damit auseinandersetzen, sich liebevoll damit beschäftigen. Vielleicht passt euer tolles Workbook dabei. Wir werden den Link in die Shownotes hier setzen. Vielleicht passt auch ein Angebot, dass man sich mal mit der Familie zusammensetzt, dass man das vielleicht in einem geführten Rahmen macht, in einer schönen Umgebung auch. Und dass wir alle da ein bisschen ein Stück weit offener damit umgehen. Und das dann natürlich auch, wenn wir das gemacht haben und merken, je mehr wir uns damit beschäftigen, das zahlt ja auch wieder auf das eigene Leben ein. Das ist jetzt in der letzten Hälfte unseres Gesprächs ein bisschen zu kurz oder ein bisschen kürzer gekommen. Aber darauf zurückzukommen und zu sagen, hey, lass uns das Leben feiern, weil je bewusster uns ist, je mehr wir uns das wirklich ins Bewusstsein holen, dass dieses Leben endlich ist, desto mehr feiern wir einfach auch jeden einzelnen Tag und jedes Geschenk, was da auf uns wartet. Mhm.
Absolut.
Ich danke euch ganz herzlich, liebe Jasmin, lieber Sebastian, dass ihr hier wart, dass ihr mir und unseren Hörerinnen gezeigt habt, wie toll das sein kann, offen über dieses Thema zu reden. Ich danke euch, dass ihr das aus der Tabuzone holt, mehr und mehr. Und ich überlasse euch jetzt mal auch einfach dann so die letzten Worte für heute.
Ja, also wir können uns diesem Dank auch wirklich nur anschließen. Absolut. Weil es ist uns wirklich eine Herzensangelegenheit, darüber zu reden. Und auch Dank an alle, die den Mut hatten, auch ne, wirklich vielleicht bis zum Ende, bis zum Schluss jetzt hier zuzuhören und für sich vielleicht eine Motivation gefunden haben, doch einfach auch mal mutig und ja, mit einem anderen Mindset auch da dran zu gehen. Und von daher herzlichen Dank an alle.
Ja, vielen Dank.
Ich danke euch und wir danken euch fürs Zuhören und ich sage einfach bis zur nächsten Folge.
Der für Sie Podcast Crazy Sexy Wechseljahre ist eine Podcast-Produktion der Mediengruppe Klammt. Weitere Informationen rund um das Thema Wechseljahre gibt es auf fürsie.de.